weil eben der Druck hier sehr, sehr hoch ist. Man muss gut performen, um hier, anzukommen, um hier zu bestehen. Und das ist aber natürlich gleichzeitig auch was, was viele Menschen herzieht und wodurch New York auch besticht.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück. Heute ist ein Kollege von mir zu Gast. Ich freue mich auf die Geschichte von Erik Lorenz, den du vielleicht aus dem Weltwach-Podcast kennst und der heute in New York lebt. Ein Punkt in seiner Auswanderungsgeschichte ist einzigartig, das hatten wir bisher hier noch nie, denn Erik ist ungeplanterweise nur mit Handgepäck in die USA gekommen, weil er eigentlich auch gar nicht vorhatte, dorthin auszuwandern, aber mehr dazu dann gleich. Ja, das ist einfach aussteigen, Deutschlands größter Auswanderer-Podcast. Hier hörst du jeden Mittwoch Geschichten von Menschen, die aus ihrem alten Leben in der Heimat ausgestiegen und in ein neues Leben in der Ferne eingestiegen sind. Während du also im Fernsehen meistens Stories von gescheiterten Auswanderungen siehst, gibt es hier die inspirierenden Geschichten von erfolgreichen Auswanderern und Auswanderinnen. Alle Infos zum Podcast gibt's auch auf der Webseite der Auswandererpodcast.com. Schau da also unbedingt auch mal rein.
Mein Podcast.
Nachdem wir vor kurzem schon eine USA-Folge aus Texas hatten, geht es heute also an die Ostküste nach New York. Es ist die Stadt der 800 Sprachen, denn es leben dort so viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen. New York ist natürlich bekannt für die Wolkenkratzer, den Central Park, die Mode, die Börse, Kunst und Kultur und natürlich auch die Medienszene. Viele internationale Podcasts oder auch große Entertainment-Shows kommen von dort. Nicht zu vergessen natürlich auch die kulinarische Vielfalt, die es dort gibt, die einfach bombastisch ist. New York ist eine schnelle Stadt, die eben niemals schläft und die einem auch viel abverlangt, weil das Leben dort sehr teuer ist. Mein Podcast heute ist also Erik Lorenz. Er ist 2020 in die USA ausgewandert, hat erst in Philadelphia, dann in Kalifornien gelebt und ist seit über einem Jahr New Yorker. Eigentlich wollte der Podcaster und Autor nur ein paar Wochen bleiben, doch dann kam alles anders und sein Leben wurde auf den Kopf gestellt. Ich hatte die Chance, mit Erik bereits Anfang des Jahres zu sprechen. Deshalb wundere dich nicht, wenn jetzt noch ein bisschen Schnee in New York liegt. Los geht's. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Erik.
Hallo Nikolas. Freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Erik, wie sieht's aus, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust aktuell?
Kalt. Gestern gab's den ersten Schnee des Jahres. Es war als Schneesturm bezeichnet worden in den Medien. Da habe ich mich fast wieder wie in Deutschland gefühlt, wo ja auch alle außer Rand und Band sind, wenn man irgendwo eine Schneeflocke sieht. Aber eigentlich ist es noch relativ harmlos hier in New York und vergleichsweise mild bisher.
Bist du direkt downtown? Also wohnst du in so einem Hochhaus-Wolkenkratzer mit lauter Wolkenkratzer um dich herum oder bist du in Brooklyn oder wo lebst du genau?
Das klingt jetzt wie ein Klischee, das du aufmachst, aber genau so ist es. Also wir sitzen mitten in Manhattan, zwei Kreuzungen vom Empire State Building entfernt, im 22. Stock mit einem ganz netten Blick. Es gibt natürlich auch noch zugegebenermaßen viele Gebäude um uns herum, die noch deutlich höher sind. Von daher ist es nicht so, dass ich hier über New York schaue, aber von unserer Dachterrasse aus, ganz oben auf dem Gebäude, da gibt es tatsächlich einen grandiosen Blick in alle Richtungen, bis zur Freiheitsstatue, World Trade Center, Brooklyn Bridge und so weiter und so fort, ja.
Also ich stelle mir vor, so ein Penthouse, total verglast, irgendwie so 300-400 Quadratmeter mit Whirlpool.
Ja,
ist das so?
Ja, fast. Also es ist schön verglast, das stimmt. Wir haben dadurch tatsächlich ein sehr offenes Gefühl im Wohnzimmer, das es aber auch braucht, denn die Wohnung ist leider sehr, sehr klein. Also es ist eine Einzimmerwohnung, kleines Schlafzimmer, ein kleines Wohnzimmer und insbesondere mein Mann Cedric, ehrlich gesagt, würde, glaube ich, hier unter Platzangst leiden, wenn wir nicht diese großen Fenster hätten, die zumindest mal den Blick nach draußen ermöglichen. Aber so ist es halt in New York. Und selbst das hier, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber es ist leider nicht günstig.
Ja, also darüber sprechen wir noch, eben zum einen über die Wohnsituation generell in New York und natürlich auch über die Preise. Wir fangen aber mal vorne an, denn du hast einen Job, von dem viele träumen. Du darfst als Podcaster und Autor die Welt bereisen, warst eigentlich auch schon überall in Australien, Chile, China, Indien, Jordanien, Philippinen, sogar im Iran. Und in all den Jahren, in denen du als Reiseautor unterwegs warst, in welchen Ländern hast du eigentlich gedacht, da könnte ich mir vorstellen zu leben? Oder dachtest du irgendwie, ich bin doch froh, wieder nach Deutschland zurückzugehen?
Gute Frage. Tatsächlich beides. Also ich glaube, das Land, das mir diesbezüglich am meisten ans Herz gewachsen ist, ist Australien. Das liegt auch einfach daran, dass ich dort sehr, sehr viel Zeit verbracht habe. Mittlerweile insgesamt über 1,5 Jahre. Ich habe dort sehr enge Freundschaften geschlossen und deswegen hat sich dieses Land infolge eines wirklich mehr oder weniger organischen Prozesses irgendwann wie eine zweite Heimat angefühlt. Also da wäre dieser emotionale Schritt gar nicht so groß geworden oder gewesen, jetzt mal abgesehen von der geografischen Distanz. Aber ich muss auch sagen, es hat mich nie gänzlich aus Deutschland weggezogen. Also ich hatte nie diesen aktiven Wunsch, ich muss unbedingt aus Deutschland raus. Ich war auch immer sehr, sehr happy, wieder nach Deutschland zurückzukehren in mein Leben dort, mit dem ich immer sehr zufrieden, mit dem ich sehr glücklich war. Und deswegen war für eine lange Zeit genau diese Balance aus Reisen und unterwegs sein und die Welt entdecken und dann aber auch in Deutschland wieder mein dortiges Leben zu leben. Genau das, was mir sehr gut gefallen hat. Mir war einfach immer wichtig, dass ich nicht in so eine gänzliche Routine reingerate, wo ich dann irgendwann feststelle, oh, jetzt waren die letzten 10 Jahre irgendwie super komfortabel und angenehm, aber irgendwie habe ich immer nur das Gleiche gemacht und bin an den gleichen Orten gewesen. Und darauf kam es mir an. Und zwar aus dem Grund, dass ich tatsächlich auch genau diese Tendenz habe, macht sich mein Mann auch immer lustig drüber. Also wenn ich einmal mein Lieblingsrestaurant habe, wenn es nach mir ginge, könnten wir da auch alle 2 Wochen hingehen. Und wenn ich mich jetzt nicht wirklich motivieren würde, dann hätte ich auch kein Problem damit, dann auch immer meine Lieblingsspeise dort zu wählen. Also ich habe schon diese Tendenzen und deswegen versuche ich mich dann doch auch immer wieder im Kleinen wie auch im Großen aufzuraffen und irgendwann diese, ist ein sehr abgegriffenes Wort, aber diese Komfortzone auch wieder zu verlassen.
Also zu der Motivation, warum du ausgewandert bist, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Offenbar war da ein bisschen Druck dahinter, aber das genau. Können wir gleich besprechen. Was mich noch interessieren würde, weil du in so vielen Ländern unterwegs bist, was ist für dich das Wichtigste, wenn du eben ein Land bereist, das authentisch kennenlernen möchtest, worauf achtest du oder wie machst du das? Also weil das auch eben für Auswanderer, die eben auch in erstmal Länder bereisen, ja in erster Linie auch immer mal wieder interessant ist zu wissen, eben wie mache ich das, dass ich ein Land wirklich mal so kennenlerne, wie es ist?
Tja, wie ist ein Land? Das kommt natürlich sehr, sehr stark auf die eigenen Reisepräferenzen an und auch auf die Destinationen an, die man sich begibt, nicht wahr? Also es gibt ja Menschen, die reisen vielleicht unter kulinarischen Gesichtspunkten. Mhm. Für mich persönlich kommt es in den allermeisten Fällen auf die Natur an. Ich bin ein riesen Wildlife- und Nature-Fan und begebe mich deswegen ganz besonders in Gegenden, die da durchbestechen und die ich durch mein eigenes physisches Unterwegssein erleben kann, also durch eine lange Trekkingtour, durch eine lange Fahrradtour, durch Motorradfahren, durch Tauchen, durch was es auch sein mag. Das ist für mich die präferierte Art und Weise, unterwegs zu sein. Insbesondere, weil ich tendenziell auch immer in größeren Städten gelebt habe und das dann ein wunderbarer Gegenentwurf ist zu dem, was ich im Alltag habe. Damit will ich nicht sagen, dass man dadurch nun das Land jeweils am besten kennenlernt, aber das ist, wenn du mich fragst, worauf es mir am ehesten ankommt, dann richte ich mich vor allem nach den Naturschönheiten aus.
Deswegen lebst du jetzt auch in der Natur?
Genau das eben nicht. Deswegen muss ich tatsächlich immer unterscheiden zwischen meinem Alltag und dem Reisen. Jetzt hier im Hochhausdschungel zumindest, ne? Also im übertragenen Sinne vielleicht im Dschungel. Aber ja, ich finde genau diesen Gegensatz super spannend. Ich würde persönlich nicht unbedingt aufs Land ziehen wollen oder in irgendeinem Nationalpark in einer einsamen Hütte leben möchten. Gern mal für ein paar Wochen, vielleicht auch für ein paar Monate, wenn es irgendein Buchprojekt oder irgendeine kreative, selbstgestellte Aufgabe gibt, dann ist das wunderbar. Aber deswegen ist ja aus meiner Sicht mein Job so großartig, weil er mir ermöglicht, aufzubrechen in die Welt hinaus, aber auch im Alltag diese Komponente des Reisens im Kopf in diesem Fall beizubehalten, indem ich mich zum Beispiel vorbereite auf die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in meinem Podcast, indem ich mich mit ihren Projekten, ihren wissenschaftlichen Expeditionen oder was es auch sein mag, eben inhaltlich auseinandersetze, was ich mitunter fast genauso spannend finde, wie selbst unterwegs zu sein.
Jetzt haben wir gehört, eine Leidenschaft für Australien, eine Leidenschaft für die Natur. Auf der anderen Seite eben auch gerne wieder zurück nach Hause, eben in Deutschland, wo alles auch so in gewohnten, geregelten Bahnen verläuft. Jetzt fragt sich natürlich der eine oder andere, wie ist der denn A in den USA gelandet und wie ist er, also warum ist er überhaupt ausgewandert? Vielleicht kannst du uns da mal kurz auf den Stand bringen.
Ich versuche es halbwegs kurz zu halten. Ist natürlich eine größere Geschichte, die dahinter liegt. Aber im Wesentlichen ist mein Mann schuld. Den habe ich in Deutschland kennengelernt. Er hatte da so eine Art Auslandspraktikum. Er hat noch studiert zu dem Zeitpunkt Medizin in Philadelphia. Und wir haben uns in Nordrhein-Westfalen Anfang 2019 kennengelernt und haben dann ein Jahr lang eine Fernbeziehung geführt zwischen Deutschland und den USA. Das war natürlich anspruchsvoll, aber auch sehr aufregend. Anspruchsvoll, weil ehrlich gesagt zu diesem Zeitpunkt es gar nicht so eine richtig langfristige Perspektive für uns gab. Also es war nicht so, dass wir unsicher waren, wie wir es denn jetzt irgendwie machen würden, wenn das sich jetzt wirklich hier bestätigt als unsere Traumbeziehung. Es war nicht so, dass wir uns nicht entscheiden konnten zwischen verschiedenen schlechten Optionen, sondern es gab gefühlt wirklich gar keine realistische Option. Denn wie gesagt, er war noch mitten im Studium. Als Mediziner, als Arzt ist es dann auch nicht so leicht auszuwandern und irgendwo anders dann einfach mal anzufangen. Das ist mit vielen bürokratischen Hürden verbunden. Und ich war zu diesem Zeitpunkt zwar schon Podcaster und Buchautor, aber gänzlich nebenberuflich, leidenschaftsgetrieben und hatte einen regulären Vollzeitjob. Und auch meine Podcast-Projekte, die zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen was abgeworfen haben, die haben zu dem Zeitpunkt schon größtenteils, insbesondere auch die Kundenprojekte, bedurft, dass ich auch in Deutschland vor Ort war. Auf der anderen Seite war es wahnsinnig aufregend, weil wir natürlich uns an allen möglichen Orten treffen konnten. Klar, ich habe ihn in Philadelphia besucht, ich habe ihn auch in Washington besucht, als er dort zu tun hatte. Gleichzeitig hat er versucht, im Rahmen seines Studiums und seiner wissenschaftlichen Mitarbeit dort bei sich am Institut, sich verschiedene Konferenzen und Kongresse in Europa zu besorgen, die er dann besuchen wollte, sodass wir uns dann immer natürlich in Prag, in Rom, in Barcelona, in Amsterdam getroffen haben. Also es war ein sehr aufregendes Leben, das dann doch relativ rigoros zu einem Stopp kam, als nämlich Covid heraufdämmerte am Horizont Anfang 2020. Ich glaube, es war der Morgen meines letzten Arbeitstages, als ich aufwachte und 20 WhatsApp-Nachrichten von meinem Mann Cedric auf dem Phone hatte mit Screenshots und Ausrufezeichen und so weiter und so fort. Und ich sah Trump sitzen in seinem vergoldeten Oval Office vor den goldenen Vorhängen, wie er verkündete, dass er jetzt einen Reisestopp, einen Reisebann ins Leben rufen würde aufgrund von Covid. Und der würde irgendwie in Kraft treten in 24 Stunden oder ich weiß es nicht mehr. Cedric hatte mir schon Tickets gebucht, während ich noch schlief und schrieb mir nur auf mit dir zum Flughafen. Der Flug ging dann auch schon 2 Stunden später. Das heißt, ich habe noch meine Mikros in Handgepäck gestopft, irgendwie zwei Socken und 2 Schlüpfer und sonst eigentlich nichts. Bin zum Flughafen gehastet und bin dann schlussendlich 2 Stunden vor Reisestopp in den USA gelandet.
2 Stunden?
Ja, also es war wirklich eine Punktlandung. Ich war einer der Letzten, die noch reingehuscht sind. Und habe das gemacht mit dem Gedanken, naja, also wenn es doof kommt, wie lange mag jetzt diese Pandemie dauern? 3 Wochen, 1 Monat, wenn es schlimm kommt. Also kann schon eine Weile gehen. Aber naja, also ich habe nicht damit gerechnet, dass es so ausarten würde, wie es dann nun kam.
Und du hattest nur Handgepäck dabei?
Ich hatte nur Handgepäck, ich hatte gar nichts dabei. Genau, also nur meine Technik, um irgendwie noch meine Podcast-Produktion weitermachen zu können. Ansonsten nichts. Und so hat sich das Leben an diesem Tag, also wie ja für viele, da will ich jetzt nicht so tun, als wäre es bei mir jetzt unendlich besonders gewesen. Natürlich hat sich unser aller Leben durch Covid verändert, aber für mich hat es sich auch dahingehend verändert, dass ich nun plötzlich eben wirklich einen anderen Job hatte, mich auf einem anderen Kontinent befand, meine Beziehung an einem ganz anderen Punkt war, also jetzt nicht mehr Schickeria-mäßig von Hauptstadt zu Hauptstadt in Europa sich zu treffen, sondern wir waren dann gemeinsam im Lockdown in einem winzigen Studio-Apartment. Da gab es nicht mal ein Schlafzimmer, sondern Wohnzimmer und Schlafzimmer war eins. Das heißt, wir verbrachten wirklich jetzt 24 Stunden plötzlich auf engstem Raum, auf der gleichen Couch sitzend, arbeitend, essend. Ich habe da meine Podcast-Produktion dann auch machen müssen, da musste er natürlich still sein. Also es war die genau gegenteilige Extremsituation zu dem, was wir vorher hatten. Naja, und alle, die sich an Covid erinnern, wissen natürlich, dass diese Situation dann nicht irgendwie 3 Wochen oder 1 Monat anhielt, sondern sehr, sehr lange, sodass ich dann schlussendlich, ich glaube, also es hat über ein Jahr gedauert, bis ich nach Deutschland zurückkehrte. Natürlich unglücklicherweise in all dieser Zeit auch meine Wohnung weiter bezahlt. Die Nachbarin war netterweise hin und wieder mal drin und hat gelüftet. Aber ich hatte überhaupt keine Gelegenheit, irgendwie meinen Kram da rauszubringen oder es unterzuvermieten. Das war einfach dieser überstürzten Abreise geschuldet, die mich dann in die Lage versetzt hat, ja, nun plötzlich mich in diesem Studio-Apartment irgendwo in Philadelphia in den USA wiederzufinden.
Ja, aber ist krass. Also das war deine Auswanderung, weil du bist ja dann eigentlich nur noch nach Deutschland zurück und hast, glaube ich, noch ein paar Sachen noch geholt, noch ein paar Dinge eben noch abgeschlossen, abgegeben. So ist aber ihr habt dann in der Zwischenzeit noch geheiratet, also vielleicht auch das noch kurz als Erklärung, weil du ja eine Green Card heute hast, also eben auch eine Daueraufenthaltsgenehmigung, um da bleiben zu können. Aber
die haben wir uns dann zusammen besorgt. Cedric kommt ursprünglich aus China, war zu diesem Zeitpunkt mit einem Student Visa hier und hatte auch keine Green Card. Aber wir haben uns dann zusammengetan.
Wie geht das denn? Gab es die gerade im Doppelt? Oder?
Ja, es gibt, ich möchte betonen, das war nicht der Grund unserer Hochzeit, aber es war dann schlussendlich ein ganz netter Nebeneffekt. Aber im Wesentlichen gibt es wohl eine Klausel, die nennt sich Cross-Chargeability. Das bedeutet, dass bei Ehepartnern, na, ich sag mal, die Stärken, die dazu führen könnten, dass man vielleicht eine Green Card bekommen könnte, kombiniert werden. Und das
weil
heißt,
der Arzt
also,
ist, oder warum?
Ja, bei ihm ist natürlich ich sag mal, die Schwäche, jetzt unter bürokratischen Gesichtspunkten, dass er Chinese ist. Das heißt, selbst wenn er irgendwelche Gründe hätte, wo man ihn sozusagen absegnen würde für eine Green Card, ist die Wartezeit unendlich lang, weil es pro Nation ein jährliches Kontingent gibt. Und dieses Kontingent richtet sich danach, wie viele Menschen dieser Nation Amerika hier haben möchte und nicht, wie groß diese Nation ist. Das heißt also natürlich für Einwohner, für bevölkerungsstarke Länder wie China, Indien und so weiter, sind die Wartezeiten regulär riesig, also bis hin zu Jahrzehnte, selbst wenn man eigentlich alle Anforderungen erfüllt. Das heißt, er hatte die Anforderung erfüllt, kann ich ja mal ein bisschen angeben mit ihm. Er hatte ein Status of Alien of Extraordinary Capabilities, also das heißt nicht Außerirdischer, sondern eben Ausländer mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, weil er eben zu diesem Zeitpunkt schon wissenschaftlich in sehr großen Magazinen und Publikationen veröffentlicht hat, auf dem besten Weg war, zwei Doktortitel abzuschließen, Medizin und Computer Science und das nachweisen konnte, dass er eben auf seinem Gebiet für sein Alter führend war und eben einen großen Wert darstellen würde für Amerika. Leider hatte er eben diese große Wartezeit natürlich trotzdem, wie schon gerade beschrieben. Da komme ich natürlich ins Spiel mit meiner größten Stärke. Also wie gesagt, seine Stärke, ich würde es mal so zusammenfassen, ist, dass er sehr, sehr schlau ist. Meine Stärke in diesem Fall ist, dass ich einfach nur aus Deutschland komme.
Das habe ich gerade gedacht.
Ja, schade. Naja, kann man nicht so gut mit angeben.
Ja gut, Podcaster, glaube ich, sind nicht so gesucht.
Ja, da haben sie jetzt nicht drauf gewartet, muss ich ja zähneknirschend zugeben. Naja, dementsprechend habe ich dann meine Nationalität in den Ring geworfen. Da ist die Wartezeit deutlich geringer. Und naja, also lange Rede, kurzer Sinn. In der Kombination mit noch sehr viel Mühe drumherum und vielem Ringen mit den bürokratischen Mühlen hat das dann schlussendlich dazu geführt, dass wir dann die Green Card bekommen haben.
Okay.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahr zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Also cool, ihr habt ein Jahr in Philadelphia gelebt, ihr habt dann zwei Jahre in Los Angeles gelebt, ihr seid jetzt ein Jahr in New York. Du hattest am Anfang erzählt, eben, dass du ja eigentlich auch jemand bist, der so gerne in gewohnten Bahnen unterwegs ist, der es dann auch mochte, nach den Reisen nach Deutschland zurückzukehren. Ja. Im Auswandern heißt es dann auch an einem komplett anderen Ort, andere Mentalität, andere Menschen, andere Kultur. Wie war das auch so in der Anfangszeit in den USA? Wie hast du so dieses Umfeld wahrgenommen? Es gibt ja auch immer so diese Klischees eben über das Land. Die einzelnen Staaten sind da aber nochmal anders. Ja. Wie ging dir das da in der Anfangszeit? Oder wie oft hast du gedacht, gehen wir nicht doch lieber nach Deutschland?
Habe ich eigentlich ehrlich gesagt sehr selten gedacht, weil ich einfach sehr viel Glück hatte, glaube ich, mit meinem Umfeld. Nun muss man sagen, natürlich in der Zeit in Philadelphia, das war nun wirklich nicht aussagekräftig, weil wir eben weitgehend im Lockdown waren und diese grauen Himmel über uns hatten. Deswegen dann auch der Grund, nachdem es dann möglich war, Cedric sein Studium beendet hatte und wir eine gewisse Flexibilität hatten, dahingehend, wo wir als nächstes uns ansiedeln würden. So banal es klingt, haben wir einfach gesagt, als nächstes brauchen wir jetzt einen Ort, wo die Sonne scheint und wo wir viel draußen sein können. Wir brauchen jetzt einen Gegenentwurf zu diesem vergangenen Covid-Jahr. Das war dann einer der Gründe, warum wir gesagt haben, Southern California, here we come. Haben uns dann relativ schnell auf Los Angeles orientiert und sind ja dann dort auch hingezogen, haben dort 2 Jahre verbracht, wie schon erwähnt. Und dort hatte ich dann die Möglichkeit, Amerika ein Stück weit besser kennenzulernen, ist schon viel zu hoch gegriffen. Denn zum einen ist Los Angeles natürlich überhaupt nicht repräsentativ für Amerika. Und zum anderen bin ich mir auch völlig darüber bewusst, man nennt das ja hier so diese Liberal Bubble, an der man sich oder in der man sich oft befindet, gerade hier so an den Küstenstädten. New York, genauso wie auch Los Angeles, sind natürlich nicht alles lupenreine Demokraten, sondern auch viele begeisterte Republikaner, das schon, aber in meinem Kreis, das sind natürlich vor allem Leute, die ich irgendwie durch meine Projekte kennengelernt habe, also tendenziell weltoffene, reiselustige Menschen, und trotzdem war natürlich das Leben dann in Los Angeles ganz, ganz anders im Vergleich, nicht nur zu Philadelphia, sondern auch zu meinem Leben vorher in Deutschland. Also zum einen haben wir natürlich jedes Klischee erfüllt, was man so erfüllen kann, wenn man in Südkalifornien lebt. Das heißt, ich glaube wirklich am ersten Tag nach unserer Ankunft dort haben wir uns direkt Paddleboards gekauft. Haben dann erst
ich dachte
angefangen.
Longboard.
Genau, Stand-up-Paddling angefangen dort in Marina del Rey in diesem wunderschönen Hafen. Traumhaft dort im Sonnenuntergang unterwegs zu sein, laue Temperaturen, haben gelebt. 30 Minuten, wenn es schlecht lief, mit dem Auto vom Strand entfernt, 20 Minuten von den Los Angeles umgebenen Bergen entfernt. Also das heißt, wir waren sehr, sehr viel wandern mit unseren Freunden, wir waren sehr, sehr viel am und im Wasser. 1,5 Stunden war das erste Skigebiet entfernt. Also es war genau das, was ich mir erhofft hatte, nämlich ein Leben, das sich sehr, sehr viel draußen abgespielt hat und deswegen für mich ein großer Gewinn war, ein großer Fortschritt zu dem, was wir vorher hatten. Es war ein Leben unter blauen Himmeln, weitgehend. Auch wenn natürlich Los Angeles als Stadt, wenn man jetzt 1-2 Tage zu Besuch dort ist, jetzt nicht durch offensichtliche Schönheiten, zum Beispiel architektonisch besticht, sondern durch sehr, sehr viele Strip-Malls, durch Verkehrschaos, leider auch durch eine sehr große soziale Ungleichheit, also durch gigantischen Reichtum, ja. Beverly Hills und Co., aber eben auch durch bitterste Armut, ganze Zeltstädte, fast unter jeder Brücke in einigen Stadtteilen leben Menschen in Zelten. Man ist also auch immer mit diesen Gegensätzen konfrontiert, die ja auch ganz gut die amerikanische Gesellschaft, ihr Licht und ihr Schatten insgesamt widerspiegelt. Das gehört natürlich auch alles mit dazu. Also es kann auch in diesem traumhaften, palmenbestückten Los Angeles ruppig zugehen. Zum einen, was die soziale Komponente anbetrifft, aber ja, auch in vielen anderen Hinsichten. Also ich erinnere mich an unserem allerletzten Tag in Los Angeles, bevor wir dann schlussendlich unseren Abschied genommen haben, um gen New York aufzubrechen, standen wir an einer roten Ampel im Auto, noch mit einem Kumpel. Cedric saß vorne auf dem Beifahrersitz, der Kumpel am Steuer, ich hinten. 5 Meter von uns entfernt eine Bandenschießerei in Brand, wo Menschen, also 3 Leute, angefangen haben, aufeinander zu schießen. Einer wurde, glaube ich, ins Bein getroffen, ist dann irgendwie davon gehumpelt. Also auch mit solchen Situationen wird man dann eher mal konfrontiert, war zum Glück eine Ausnahme, aber dennoch als vielleicht jetzt irgendwie in einem behüteten deutschen Vorort oder dergleichen. Aber insgesamt war es für uns eine großartige Zeit in Los Angeles.
Ist eigentlich, weil du auch vom Freundeskreis gesprochen hast, das interessiert ja auch immer viele. Ich schätze mal, ihr werdet wahrscheinlich einfach mit vielen Expats auch befreundet sein. Wie hast du das aber trotzdem wahrgenommen, auch so mit Einheimischen klingt jetzt so, aber halt wirklich mit Amerikanern, die halt nicht wie ihr auch quasi eingewandert seid, sondern eben mit denen in Kontakt zu kommen, auch gerade in solchen Städten wie Los Angeles, wie New York, also sich da ein Umfeld aufzubauen? Oder ist das nach wie vor so ein bisschen, man weiß immer nicht, wie lange bleiben die überhaupt, ziehen die dann wieder weg oder so? Also kann man da Freundschaften bilden?
Ja, kann man, aber es stimmt, was immer gesagt wird, dass es durchaus schwierig ist. Also fangen wir vielleicht mal mit Los Angeles an. dort jetzt spontan zufällig Freundschaften zu schließen mit Menschen, die man irgendwo in einem Café oder im Fitnessstudio oder was weiß ich am Strand trifft, ist uns eher selten gelungen, muss man sagen. Das liegt zum einen schon daran, wie Los Angeles aufgebaut ist, eben sehr weit ausgestretched. Man fährt eigentlich überall mit dem Auto hin, weil es anders oftmals, außer jetzt wirklich in der unmittelbaren Nachbarschaft, gar nicht möglich ist. Man weiß meist, wo man hin will und fährt dann dorthin und steigt dann aus und macht dann das, was man dort tun möchte. Das ist so der Normalfall im Vergleich jetzt zu zum Beispiel New York, wo wir jetzt sind, wo wir nur mit der Subway oder zu Fuß unterwegs sind. Also viel mehr walkable, um mal das englische Wort zu benutzen, wo man einfach schlendern kann und dann auch viel eher mit Leuten in Kontakt kommt. Das ist in Los Angeles ein bisschen schwieriger. Deswegen, und weil wir uns dessen sehr wohl bewusst waren, haben wir einfach, naja, eine sehr bewusste Bemühung unternommen, Kontakte zu knüpfen. Wir hatten zum Glück ein paar Freunde, eben wie erwähnt, aus Cedrics Studium heraus, die dann, er hat vorher auch das erste Teil seines Studiums war in St. Louis, also eher so mittlerer Westen, dann die letzten Jahre Philadelphia, aber viele sind seither natürlich dann auch umgezogen und etliche waren eben auch in L.A. mittlerweile. Da hatten wir also einen guten Ansatzpunkt. Und wenn wir von diesen Freunden irgendwohin eingeladen wurden, irgendwas unternommen haben mit anderen Leuten, dann haben wir wirklich einfach uns sehr bewusst bemüht, also fast schon strategisch. Wir haben danach diskutiert, wen mochten wir, wer könnte spannend sein und uns dann wirklich darum bemüht, diese Menschen auch zu treffen, auch mehrfach zu treffen, was zu unternehmen, Vorschläge zu unterbreiten. Hoffentlich nicht auf unangenehme, penetrante Weise, aber einfach zu schauen.
Oh, also, die rufen schon wieder an.
Genau. So hoffentlich nicht, aber einfach zu schauen, dran zu bleiben, nicht wahr? Und es nicht bei diesen Floskeln zu lassen. Ja, wir müssen mal wieder was machen. Und dann war es das und keiner meldet sich. Und so hatten wir dann nach 2 Jahren tatsächlich einen sehr großen und auch sehr vielfältigen Freundeskreis, der zum allerkleinsten Teil aus Expats bestand und zum allergrößten Teil aus Amerikanern. Also ich will nicht sagen, wir haben jetzt ein repräsentatives Bild davon gewonnen, wie Amis in Südkalifornien so ticken, denn natürlich waren das jetzt alles Menschen, die wir eben mögen, die dementsprechend vielleicht auch, von ihren Interessen her ein bisschen so ticken wie wir, Persönlichkeit, politisch vielleicht auch, aber zumindest haben wir einen ganz guten Überblick gewonnen. Viele waren natürlich auch zugezogen von anderen Orten. Einer unserer besten Freunde ist ein Civil Engineer aus Kansas, also nochmal aus einem ganz anderen Gebiet, auch ein super cooler Typ. Also es ist möglich, aber wir mussten uns schon drum bemühen, das ist schon so.
Was ist typisch für New York oder für die New Yorker, beziehungsweise auch so dahingehend, für wen ist das so die richtige Stadt, würdest du sagen?
Ich persönlich tue mich immer schwer damit, so diese was ist typisch für Fragen zu beantworten, wobei die natürlich eine gewisse Berechtigung haben, denn viele Klischees haben ja auch eine wahre Grundlage. Aber ich habe immer das Gefühl, dafür müsste ich viel, viel mehr Menschen kennen, idealerweise Hunderte oder Tausende, um mir wirklich so eine übergreifende Meinung bilden zu können. Aber insgesamt würde ich sagen, also klar, es ist die Stadt der Städte, die Stadt, die niemals schläft. Es ist wahnsinnig aufregend, was das kulturelle, das kulinarische Angebot anbetrifft. Man kann ja eigentlich alles finden, wonach es einen gelüstet. Sowohl was Theater, klar, Musical, Broadway und so weiter, aber eben auch was die Küche anbetrifft, ob Chinatown, ob Koreatown und so. Also es ist endlos, was man hier machen kann. Und ich habe das Gefühl, selbst diejenigen, die wir hier kennen, die seit 10 Jahren hier sind, entdecken mit uns gemeinsam auch immer wieder Neues. Also es wird nie langweilig. Klar, es ist eine sehr schnelllebige Stadt, eine hektische Stadt. Das fängt schon an, was die Taktung auf den Sidewalks, auf den Bürgersteigen anbetrifft. Die Menschen hetzen eigentlich alle immer nur. Die Subways sind meist relativ gut gefüllt. Und wer jetzt verträumt, in seinen Gedanken verloren, irgendwie spazieren gehen möchte, macht das am besten nicht bei uns hier in Manhattan. Klar, es gibt natürlich auch gemütlichere Gegenden, klar. Also und schon allein Central Park ist grandios. Oder auch in Brooklyn. Also es ist ja nicht überall ganz so wild wie jetzt hier im Stadtzentrum. Aber generell, klar, ist New York eben eine Stadt mit einer hohen Taktung. Und das trifft eben nicht nur darauf zu, wie die Menschen hier unterwegs sind auf den Bürgersteigen, sondern natürlich insbesondere auch, was so die berufliche Komponente vieler Menschen anbetrifft. Deswegen sind sie oftmals auch so hastig, weil eben der Druck hier sehr, sehr hoch ist. Man muss gut performen, um hier, anzukommen, um hier zu bestehen. Und das ist aber natürlich gleichzeitig auch was, was viele Menschen herzieht und wodurch New York auch besticht. Also wenn man, ich weiß nicht, ob nun an der Wall Street, wenn das, wenn jemand danach gelüstet, oder natürlich auch an vielen anderen beruflichen, in vielen Industrien, wenn man wirklich auf Top-Level agieren möchte, sich da durchbeißen möchte und so ein A-Performer ist, der jetzt Bock drauf hat, dann ist New York natürlich eine wahnsinnig geeignete Stadt. Genauso auch, klar, L.A. hat nun die Filmbranche, aber was so die sonstigen Medien anbetrifft, ob nun Podcast oder News, Channels, Zeitungen, New York Times und so weiter, ist ja auch wahnsinnig viel los. Und deswegen, ja, ist der Anspruch sehr hoch, was die berufliche Komponente anbetrifft. Aber wer darauf Bock hat, findet hier, glaube ich, auch sehr, sehr große Chancen.
Ja, weil du gerade von den A-Performern gesprochen hast. Man muss natürlich halt eben auch sich durch eine große Konkurrenz durchsetzen und auf der anderen Seite natürlich auch entsprechend Geld verdienen. Das ist ein Thema, das hast du ganz am Anfang mal angesprochen, wo ich jetzt gerne noch kurz drauf zu sprechen kommen möchte. Generell USA ist teuer. Wir können ja gleich auch noch einen Vergleich zwischen Kalifornien und New York machen. Aber erstmal in New York angefangen, wie teuer ist das Leben? Auch seit der ganzen Krise jetzt auch, eben seit Covid, Inflation und so weiter. Wie ist das heute?
Es ist schweineteuer. Es ist schmerzhaft teuer. Es ist furchtbar teuer. Das gehört zur Wahrheit dazu. Ich dachte ja schon, Los Angeles wäre extrem, was es auch ist im Vergleich zu Deutschland. Aber New York setzt nochmal eine Stufe drauf. Sollte mich vielleicht auch nicht überraschen. Gilt ja nun mal auch als eine der teuersten Städte der Welt. Aber ist auch so und das merkt man auch. Also sowohl was die Mieten anbetrifft, also aus deutscher Perspektive wirklich abstrus.
Kannst du Beispiele nennen?
Also es kommt natürlich immer darauf an, ne, was man sucht, wo in New York man unterwegs ist. Aber Fakt ist, wenn man ein halbwegs annehmbares Apartment haben möchte, wo jetzt nicht die Kakerlaken sich die Klinke in die Hand geben, mit einem Schlafzimmer, also jetzt wirklich nichts Dolles und wo man vielleicht jetzt auch nicht jeden Morgen anderthalb Stunden pendeln will, um irgendwo hinzugelangen zum Job. Also ich rede jetzt gar nicht von hier Manhattan, sondern kann auch gerne irgendwie 20, 30 Minuten außerhalb sein, wirst du trotzdem immer mehrere tausend Dollar bezahlen müssen. Also nicht nur ein oder zwei, sondern tendenziell auch noch mehr als das. Das heißt, also wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, in einem Restaurant arbeitest oder Lehrerin oder Lehrer bist, dann ist es eigentlich fast gar nicht aus meiner Sicht möglich, sich das leisten zu können, sondern dann braucht man halt irgendwie einen Roommate, macht eine WG auf. Also es ist extrem. Die Mietpreise sind extrem. Das heißt also, wenn man hier ein halbwegs entspanntes Leben führen möchte, muss man leider auch recht gut verdienen. Das ist so. Tendenziell sind die Löhne hier natürlich auch vergleichsweise höher. Das muss man schon auch dazu sagen. Geht natürlich wieder nicht für alle. Auch hier, ähnlich wie in Los Angeles, gibt es extrem große Unterschiede zwischen Arm und Reich. Das ist leider so. Aber für die gleiche Arbeit werden schon Menschen in New York tendenziell besser bezahlt als in anderen Teilen Amerikas. Aber es setzt sich fort. Also selbst wenn man hier ins Restaurant geht, die Rechnungen, die dann am Ende kommen, sorgen schon immer dafür, dass ich mich kurz über den Tisch gezogen fühle. Jetzt haben sie mich wieder ausgetrickst. Aber nein, es ist ja einfach so. Und dann kommen ja immer noch Tags und Tipps obendrauf. Also man ist dann jedes Mal wieder überrascht, was man hier so ausgeben kann für eine ganz normale Mahlzeit.
Ja, ich habe immer, wenn ich in den USA war mit meiner Frau, so bevor die Rechnung kam, haben wir immer vorher gesagt, okay, was schätzt du, wie hoch wird die Rechnung sein? Und dann hat sie dann eine Zahl gesagt und habe ich so eine absurd hohe Zahl gesagt. Und dann kam die Rechnung, die war noch drüber.
Dann kommt nochmal das Doppelte.
Aber es ist auch, was du zu den Geldern gesagt hast, ich hatte im letzten Jahr einen Feuerwehrmann aus L.A. hier im Podcast.
Aha.
Und der Vorteil im Vergleich zu deutschen Feuerwehrleuten ist, in den USA verdienen die sehr gut. Und die hatten, glaube ich, das Gehalt bewegte sich irgendwo zwischen 150.000 und 200.000 Dollar im Jahr.
Okay.
Aber selbst dann ist es so, dass du in L.A. jetzt nicht irgendwo in Beverly Hills oder sonst wo wohnst, sondern dass du da auch ein bisschen außerhalb wohnst, in einem kleinen Apartment, dir irgendwie noch ein Auto leisten kannst und dann hört es dann irgendwann mal auf.
Das ist so, aber ist ja schön, dass er dann zumindest fair bezahlt wird.
Ja.
Ist ja eigentlich auch das Mindeste für die Arbeit, die Damen und Herren dort verrichten, gerade in Kalifornien.
Also ist das für dich das Geld, beziehungsweise auch das, was das Leben da kostet, würdest du auch sagen, aber für mich ist es das wert? Oder sagst du einfach, oh, ich muss so viel arbeiten, um mir das leisten zu können?
Beides. Also wir haben ja von diesem Buzzword A-Player gesprochen. Mhm. Ich bin ja selber jetzt für mich persönlich gar nicht so der Freund, in so einem Red Race teilzunehmen. Also ich möchte mich nicht unbedingt gegen die Konkurrenz durchbeißen müssen und jetzt vor mir und der Welt beweisen, dass ich der Tollste, der Beste, der Schnellste, der Schlauste bin. So, ich will einfach meine Sachen machen, meine Projekte, die mir persönlich Freude bereiten, die mich bereichern, die hoffentlich auch ein paar anderen Leuten dann Freude bereiten, die es dann hören oder lesen. Das heißt, ich persönlich, solange ich meiner Arbeit nachgehen kann, das ist auch meine Lebenserfahrung bisher. Ich habe auch etliche Jahre zum Beispiel in Mönchengladbach gewohnt. Also ich bin jetzt nicht nur zwischen Australien und UK und Los Angeles und New York irgendwie unterwegs, sondern eben auch Philadelphia würden vielleicht einige auch als das Mönchengladbach der Ostküste bezeichnen, im Vergleich zu New York zumindest. Das heißt, ich weiß von mir, solange ich meiner Arbeit, meiner Leidenschaft nachgehen kann, kann ich fast überall glücklich sein. Natürlich ist das Glücklichsein noch ein bisschen leichter, wenn man an einem Ort ist wie nun Los Angeles oder New York, wo einfach wahnsinnig viel los ist, wo man stimuliert wird, wo man einfach schöne Sachen erleben und unternehmen kann. Für mich persönlich ist diese Kosten- und Preisstruktur, die es hier gibt, natürlich schon eine erhebliche Downside, insbesondere ja auch, weil ich mein Geld nach wie vor nicht in Deutschland verdiene. Ich lebe hier, ich bin auch hier in den USA steuerpflichtig, weil ich nun mal halt hier lebe. Aber ich verdiene halt mein Geld in Deutschland, Euro. Nicht wahr? Also meine Kunden sind weitgehend in Deutschland, die Werbepartner, meine Hörerschaft und so weiter und so fort. Das heißt, ich verdiene jetzt nicht automatisch für alles, was ich tue, amerikanische Gehälter, sondern muss mich eben mit meinem deutschen Geld hier in Amerika durchbeißen. Nun ist es aber so, dass zum einen meine Projekte hinreichend gut laufen, also es funktioniert. Ich habe jetzt nicht irgendwie drei Autos in der Garage, aber ich kann damit überleben und das reicht mir. Ich muss jetzt nicht jeden Tag irgendwie Kaviar essen und Champagner schlürfen. Und zum anderen sind wir auch zu zweit und Cedric ist beruflich auch sehr erfolgreich, sodass es dann am Ende in der Kombination für uns reicht, um hier ein gutes, wenn jetzt auch nicht unendlich krasses Leben führen zu können. Wir haben ja unsere Einzimmerwohnung, wie beschrieben, an einem guten Ort. Es ist eine kleine, aber schöne Wohnung und wir kommen durch. So. Und wenn wir jetzt woanders leben würden, wo das Leben deutlich günstiger wäre, könnten wir gewiss noch viel besser durchkommen und auch viel mehr Geld irgendwie zur Seite legen und auf größerem Fuß leben. Aber ich stelle mir eigentlich immer für jede Phase meines Lebens so die Gesamtfrage, wie glücklich bin ich mit dem, was ich habe? Und momentan ist das Geld vielleicht dann manchmal ein bisschen knapper, aber der Glücksfaktor ist doch bei uns sehr hoch. Und das liegt vor allem daran, dass wir gute Freunde haben, dass wir viel unternehmen. Und deswegen gibt es jetzt aus meiner Sicht momentan auch keinen Grund, jetzt hier ganz schnell wieder Reis auszunehmen, weil die Preise so hoch sind.
Cool. Tolle Einstellung. Ja, also weil darum geht es ja am Ende. Also wenn wir alle nur noch groß Geld anhäufen wollen, dann ziehst du halt dahin, wo es am allergünstigsten ist. Aber ob du da dann glücklich bist, das sind genau die Leute, die auch aus Steuergründen irgendwie nach Dubai ziehen und dann aber feststellen, dass es da so heiß ist und dass es so nicht ihre Gesellschaft oder ihr Leben ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Also deswegen, das sehe ich genauso wie du. Für viele ist USA der große Traum, weil ihr und du jetzt eben ja in verschiedenen Bundesstaaten schon gelebt habt, um jetzt auch nicht so falsche Vorstellungen eben zu haben, auch so von dem Leben in den USA. Was denkst du so, aus welchem Holz muss man geschnitzt sein, wenn man da leben möchte?
Tja, das ist eine gute Frage. So allgemein ist das natürlich immer schwer zu beantworten. Also wie schon erwähnt, tendenziell würde ich sagen, das Holz, aus dem man geschnitzt ist, ist zumindest, wenn man jetzt in den großen Metropolen, Los Angeles, San Francisco, New York und so weiter, wo es ja die meisten dann schlussendlich auch hin verschlägt, wenn man dort leben möchte, ist man am besten aus einem Holz geschnitzt, das einen befähigt, hinreichend viel Geld zu verdienen, um sich dieses Leben dann auch leisten zu können. Also die Kosten sind hier einfach sehr hoch. Das muss man wirklich betonen, insbesondere auch im Vergleich zu Deutschland, wo wir uns ja auch oft schon beschweren und ja nicht zu Unrecht, also auch jetzt in den letzten Jahren die Inflation und so bringt ja auch in Deutschland viele Menschen an die Grenzen ihrer finanziellen Möglichkeiten. Aber hier in den USA ist die Gangart eben nochmal deutlich härter. Und insbesondere, wenn es dann auch vielleicht mal ein, zwei Jahre nicht so gut funktioniert, sind die Ersparnisse dann auch sehr schnell aufgebraucht. Und ist ja auch keine Neuigkeit, das soziale Netz, was einen dann irgendwie auffängt, ist auch nochmal deutlich schwächer als in Deutschland. Das heißt, darauf muss man sich einfach sehenden Auges einstellen und sich die Frage stellen, habe ich die Ersparnisse, habe ich die Fähigkeiten, die es mir ermöglichen, hier Fuß zu fassen und zu leben? Oder aber bin ich bereit, dann eben sehr große Abstriche in Kauf zu nehmen, was so diese Lebensqualität insgesamt anbetrifft? Also vielleicht dann nicht in der schönsten Nachbarschaft zu leben, nicht in der aufregendsten Stadt und nicht irgendwie alle zwei Tage auszugehen und in tollen Restaurants zu essen. Wenn ich all das nicht brauche, sondern vielleicht einfach Natur und Weite haben möchte und ein simples Leben, dann kann ich natürlich auch ganz woanders, dann kann ich irgendwo in den mittleren Westen ziehen, wo die Sache Kansas. Schon wieder ganz anders. Ja, warum nicht? Ja. Ist ja tatsächlich zum Teil auch sehr schön. Also da kommt es eben wirklich gänzlich auf die eigene Persönlichkeit, auf die eigenen Prioritäten an. Amerika ist, wie jeder weiß, riesig. Mehr ein Kontinent als ein Land. Und damit geht eben auch eine riesige Vielfalt anher an Art und Weisen, wie man hier, weil eben der Druck hier sehr, sehr hoch ist. Man muss gut performen, um hier, anzukommen, um hier zu bestehen. Und das ist aber natürlich gleichzeitig auch was, was viele Menschen herzieht und wodurch New York auch besticht. Es gibt hier viele Möglichkeiten, aber die bestehen eben sowohl nach oben als auch nach unten.
Wenn wir zum Ende ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir haben am Anfang gehört, dass ja von der Motivation her du ja auch so ein bisschen in die USA gezogen wurdest.
Gut formuliert, ja.
Was sind so die Pläne jetzt, die du dir machst in erster Linie? Also was ist so deine Vorstellung, wenn wir in 2 Jahren nochmal sprechen? Wie sieht dein Leben aus? Also was sind deine Ziele noch? Wo soll es hingehen? Denkst du vielleicht auch manchmal wieder an Mönchengladbach? Hoffentlich nicht. Aber, ja, was sind so die Vorstellung?
Also zum einen tatsächlich ein bisschen die Taktung reduzieren. Also wir werden jetzt in ein paar Monaten wahrscheinlich auch in New York nochmal umziehen. Wir haben ganz bewusst uns entschieden, die erste Zeit hier voll in der Action zu verbringen. Manhattan, wie besprochen, einfach um mal wirklich diese New York-Energie auch zu erleben und aufzusaugen. Das haben wir jetzt gemacht. Das heißt, wir werden jetzt doch nochmal ein bisschen irgendwo hinziehen, wo es ein bisschen gesitteter ist und wo man dann, sobald man aus dem Haus raustritt, nicht direkt überrannt wird, wo einfach ein bisschen mehr Entspannung herrscht. Aber grundsätzlich werden wir sicherlich jetzt einige Jahre hier in New York bleiben. Wir sind dabei, uns jetzt auch hier unseren Freundeskreis aufzubauen. Und diesbezüglich bin ich einfach sehr, sehr gespannt, diese Stadt besser kennenzulernen. Es ist ja bisher nur ein knappes Jahr gewesen. Das ist wie im Flug vergangen und dementsprechend habe ich das Gefühl, ich fange jetzt gerade erst an, hier an der Oberfläche dieser Stadt zu kratzen. Und ansonsten beflügelt mich natürlich immer, es wird ja bei dir ähnlich sein, du bist ja auch, machst ja auch deine eigenen Projekte, beflügelt mich immer ganz besonders darüber nachzudenken, wie ich eben das, was ich beruflich, leidenschaftlich tue, weiter verfolgen und ausbauen kann. Also eben zum einen das Herzstück all dessen, was ich tue, der Weltwach-Podcast, dieser Reisepodcast, in dem ich mit großen Reiseautoren, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, Abenteurerinnen und so weiter spreche, von Reinhold Messner über Dirk Steffens, Jane Goodall, die Primatenforscherin, diese Gespräche einfach weiterzuführen, nach neuen spannenden Themen, Expeditionen und dergleichen mehr zu suchen, die ich diskutieren kann mit meinen Gästen. Und dann habe ich natürlich, so schön das alles ist, wie ich es auch beschrieben habe, die Leidenschaft leben, das tun, was man genießt, genau das tue ich ja auch schon. Und trotzdem habe ich natürlich auch den Ehrgeiz, weiter voranzukommen und noch mehr kreative Projekte umzusetzen. Also sowohl vielleicht noch das eine oder andere Buch zu schreiben, als auch noch ein paar weitere Podcasts zu launchen. Wir sind gerade dabei, Weltwach auch zu einem kleinen Label auszubauen mit weiteren Shows. Wir haben jetzt zum Beispiel auch vor ein paar Monaten die Reiseflops gelauncht. Also da geht es dann nicht so um diese tiefgründigen, gründlich vorbereiteten, ausführlichen Gespräche und Diskussionen über verschiedene Destinationen, sondern eher so um die kleinen, witzigen Mishaps unterwegs. Und diesbezüglich haben wir für die nächsten Monate auch noch viel vor. Also noch ein paar weitere Formate ins Leben rufen. Bei mir eben genau das, also mir neue Formate, neue Buchprojekte, neue Shows zu überlegen, genauso viel Spaß macht, wie auch die Gespräche selbst dann zu führen.
Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Podcast. Ich wünsche dir alles Gute. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Merk aber schon, da ist ordentlich Tempo, ordentlich Zug drin. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin aus der hektischen Berlin-Metropole ins ruhige Irland gezogen und level mich jetzt so langsam noch weiter runter, bis ich dann irgendwann nur noch im Liegen die Folgen hier mache.
Wie lange bist du jetzt schon in Irland, wenn ich das abschließend noch fragen darf? Auch wenn es deine Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich alle wissen und schon 100-mal gehört haben.
Knapp 2 Jahre. knapp 2 Jahre. Ja. Also ich bin ja ursprünglich aus der Schweiz, wo man auch schon so vom Level her so ein paar Gänge zurück war. Dann wurde ich einmal hochgepusht, deswegen, was du vorhin von den Bürgersteigen in New York erzählt hast, ja. Ist nicht ganz so schlimm in Berlin, aber so ähnlich. Also wenn du da auf der Rolltreppe stehen bleibst, dann hast du gleich verloren, dann wirst du nur überrannt. Ne? Und jetzt ist quasi wieder Rolle rückwärts und die, ja, alles so ein bisschen runterfahren, ein bisschen entspannter und so der Spruch, ja, morgen ist auch noch ein Tag. Also von daher.
Ach schön. Ja, in Irland war ich die letzten Jahre tatsächlich jährlich, haben wir auch einige Reisereportagen, Folgen zu gemacht und ich hoffe, dass ich dieses Jahr auch wiederkommen kann. Also ich drohe es nochmal an. Irgendwann könnte ich bei dir anklopfen, wenn du Pech hast.
Always welcome. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Euch alles Gute und ja, noch, du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, natürlich der Podcast. Wir verlinken das, auch die Webseite in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Also wer da mal reinhören will, ist herzlich eingeladen. Nur dann auch wieder zurückkommen, ja, liebe Freunde. Und ja, für euch alles Gute.
Ganz lieben Dank dir. Mach's gut. Wir sehen uns.
Das war die Geschichte von Erik Lorenz, der 2020 in die USA ausgewandert ist. Die Fotos zu der Folge findest du wie immer auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Ich freue mich, wenn du da vorbeischaust und mir ein Abo dalässt. Und wenn du dich jetzt für mehr USA-Reisen und Abenteuer interessierst, habe ich noch einen Tipp für dich. Und zwar den Podcast 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Das ist ein wirklich verrücktes Projekt. Der Fotograf und Arzt Dirk Rohrbach bereist darin alle 50 Bundesstaaten der USA. Dabei ist er mal mit dem Kajak auf dem Mississippi unterwegs oder mit dem Pickup-Truck an der Grenze zu Mexiko oder mit dem Fahrrad auf dem West Coast Highway. Wenn du diese spannende Reise nicht verpassen willst, dann abonniere 50 States, der Amerika-Podcast in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. So viel von mir für jetzt. Wir hören uns mit einer neuen Folge von Einfach Aussteigen nächsten Mittwoch hier an dieser Stelle. Bis dahin, alles Gute, ciao.